Reflektor, der Musikpodcast mit Jan Müller. Im Gespräch mit Robert Stadelober.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Reflektor. Dies ist Teil 2 meines Gesprächs mit Robert Stadelober. Wenn ihr Teil 1 noch nicht gehört habt, dann fangt am besten dort an. Nachdem Teil 1 unseres Gesprächs ja in weiten Teilen auch sehr politisch war, gibt es diese Stellen auch in Teil 2, wenn wir zum Beispiel über Roberts Vertonung der Texte von Stefan Heim sprechen. Allerdings wagen wir in dieser Folge auch einen ganz persönlichen Rückblick auf zum Teil gemeinsame Hamburger Tage. Es ist ein Rückblick auf das St. Pauli der Nullerjahre, an dem man an jedem Abend in der Woche ein gutes Konzert anschauen konnte. Und es ist natürlich auch ein Rückblick auf den jungen Robert, der als super erfolgreicher Jungschauspieler und riesiger Lemonheads-Fan auf die Idee kam, eine Indie-Band zu gründen. Wir sprechen darüber, was daran funktioniert hat und wo die Hürden waren. Ich finde wirklich, dass es ein ganz warmes, reflektiertes und auch witziges Gespräch geworden ist. Aber es geht natürlich auch noch um vieles mehr, zum Beispiel um die Haare des letzten Hundes von Rio Reiser. Bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis auf meinen Mitgliederbereich, mit dem ihr mich unterstützen könnt. Ihr findet den Link in den Shownotes. Schaut euch doch gerne die verschiedenen Mitgliederpakete einmal an. Leise, Mittel, Mezzoforte und Laut heißen sie. Es gibt tolle Prämien für euch. Und ich danke euch allen, die ihr schon dabei seid. So. Nun aber zu meinem Gespräch mit Robert Stadelober, Teil 2, mit dem Titel »Es war eine künstlerische Praxis, keine Ambitionen zu haben«. Ich wünsche euch viel Spaß. Du hast jetzt ein Buch völlig im Alleingang geschrieben. Robert Stadelober über Rio Reiser, ja. Oder »Eine Nacht in der Stadt des Königs«. Das erscheint jetzt im November, als Band, ja, 18 in der Kiwi Musikbibliothek.
Das wäre schön. Ich bin mein größter Kritiker, das ist das Problem. Ich habe es jetzt nochmal zurückgezogen, weil ich glaube, dass ich es noch besser hinkriege. Es ist wirklich.
Ich wollte jetzt hier so schön Promo machen dafür, aber. Ja, okay.
Ich habe es mir fest vorgenommen, es dieses Jahr zu beenden und dann ist Schluss.
Okay.
Dann muss es sind ja wirklich nur ein paar Seiten.
Ist ja auch kein kleines Thema. Nee. Rio Reiser. Ich hatte eine Reflektor-Spezialfolge letztens mit meinem Co-Host Kolja über Tonsteine Scherben und da habe ich schon gemerkt, wie sehr man sich in dieses Thema reinwerfen kann. Und bei uns war es so nur Tonsteine Scherben und nicht der ganze Rio Reiser. Ja.
Ja, es ist ja, also ein Jahr, den kann ich ja eh nicht abbilden, es ist ja auch kein musikwissenschaftliches Buch, es ist eigentlich eine etwas längere Kurzgeschichte über einen Traum von mir, der mir tatsächlich so ähnlich passiert ist. Also ich kann damit, das Grundsujet ist, dass ich die Haare des letzten Hundes von Rio Reiser geschenkt bekomme und dann nachts irgendwann aufwache und auf die Straße gehe und
alle Haare?
Ein Beutel voll Haare und das ist mir wirklich passiert in Hamburg im Schauspielhaus.
Wirklich?
Genau, und kam ich nach einer Vorstellung raus, wir haben im Malersaal gespielt, die Treppe hoch, da vom Hauptbahnhof und dann kam ein Herr an, ein Mann, und meinte, er sei der letzte Boyfriend von Rio gewesen und er hätte von Rio heute Nacht im Traum den Auftrag bekommen, mir diese Haare dieses vor ein paar Tagen gestorbenen Hundes zu geben, weil die müsste ich in meinem Garten vergraben und dann hätte ich für immer Kraft oder so.
Das ist ja so Reliquienangehörigenhandel oder wie soll man denn das nennen? Das ist ja also das nicht keine Reliquie im eigentlichen Sinn, aber des Hundes.
Ja, genau. Naja, und ich hatte ja keinen Garten.
Ja.
Und dann hatte ich diesen Beutel mit diesen Haaren halt die ganze Zeit. Immer so in der Talstraße.
Wo ist der
noch
jetzt?
Irgendwann hatte ich das Gefühl, ich muss es jetzt vergraben, im Garten meines Vaters. Aber ich hatte in der Talstraße, in der Wohnung, da lagen die rum, dann bin ich damit an den Hansaplatz gezogen mit unserem Freund Alvaro und dann bin ich nach Wien gezogen damit, dann wieder nach Berlin. Ich hatte immer diesen Beutel mit diesen Haaren und wusste nicht, was ich machen soll.
Das klingt ja nach einer Belastung, weil glaubst du an sowas?
Nein, eigentlich nicht.
Aber es könnte ja sein.
Es könnte ja doch sein, ne? Okay. Kennt man doch so.
Nicht so ganz atheistisch, aber doch.
Also ganz Materialist bin ich nicht. Ja. Ich glaube schon, dass es Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, die zumindest jetzt noch nicht wissenschaftlich erklärbar sind. Genau. Ja, und das ist halt, es ist eine total tolle Grundannahme, aber ich möchte da natürlich dann, laufe ich halt durch Berlin so und folge quasi jemanden, also dem Hund, der dann auf einmal da ist wieder und jemanden, der möglicherweise Rio Reiser ist. Und da möchte ich halt dann immer so einfließen, oder habe ich es auch schon gemacht, einfließen lassen, bestimmte Gedanken und Gedankengänge von Rio, die mich in meinem Leben beeinflusst haben. Und das wird dann irgendwann so komplex und es ist natürlich total größenwahnsinnig, auf 70 Seiten in der Kiwi Musikbibliothek sowas zu machen zu wollen.
Cool. Also jetzt machst du ja noch mehr Druck. Nee, ich mach dir jetzt noch mehr Druck. Ja. Weil ich freue mich da riesig drauf, ja, das zu lesen. Das wird bestimmt gut.
Ich glaube auch, dass es gut wird. Ja.
Nochmal kurz zurück zu Trolsky. Ich habe mich ja, wie ich dir schon sage, ich habe mich sehr über dieses Album gefreut, so, weil ich das genauso sehe, wie du das gesagt hast, gerade im Jahr, in dieser Zeit, in der wir jetzt sind, hat das irgendwie was sehr Konstruktives, ja, diese Sicht von Tucholsky. Und ich habe dann auch darum herum angefangen, so ein bisschen Tucholsky wieder zu lesen und so. Und das gibt einen halt wahnsinnig viel. Und ich ordne dieses Album aber auch als eine Fortführung deiner Beschäftigung mit Literaten ein. Im Jahr 2021 erschien ein Album Heim vom Aufstoßen der Fenster unter dem Namen Deutschmann Moheit Stadlober. Dieses Album, was ihr da zu dritt gemacht habt, bezog sich auf ein 2013 veröffentlichtes Buch, Stefan Heim, Ich aber ging über die Grenze, frühe Gedichte, herausgegeben von der Witwe Inge Heim. Mhm. Und das Album ist sehr umfassend, 19 Lieder,
ein Doppelalbum.
Instrumentiert mit Akkordeon, Gitarre, Oboe und Gesang. Aufgenommen übrigens von Andreas Spechtel, mhm, von Japanik. Wie kamst du zu dem Projekt?
Das war kurz vor dem Jubiläen 89-90. Das war ja damals dann 30-jähriges Jubiläum des Mauerfalls, 30-jähriges Jubiläum der Wiedervereinigung. Hatte ich das Gefühl, auch damals schon, dass gesellschaftlich einiges los ist und dass Stefan Heim vor allem in den 80er Jahren wahnsinnig viele ziemlich prophetische Dinge darüber gesagt hat, wie sich Deutschland verändern wird, wenn bestimmte Dinge eintreten, und die sind eingetreten. Also er spricht zum Beispiel Mitte der 80er schon von möglicherweise brennenden Asylbewerberheimen. Ja, da konnte er das noch gar nicht wissen und wusste auch noch nicht, dass eine Wiedervereinigung ansteht. Mhm. Und auch die Behandlung Stefan Heims nach der Wende. Man muss dazu sagen, er ist der erste Alterspräsident des Bundestags gewesen, der vor einem gesamtdeutschen Bundestag gesprochen hat nach dem Krieg und jüdischer Herkunft war. Und die gesamte CDU-Fraktion hat ihm die Ehrdarbietung verweigert des Aufstehens. Und er hat dann
relativ... Das hatte ich gar nicht so auf dem Zettel. Er war damals für die PDS,
genau,
im Bundestag.
Genau, das war der Grund, warum sie...
Als parteiloser Abgeordneter.
Genau, parteiloser ist er im Wahlkreis von Wolfgang Thierse gegen Wolfgang Thierse angetreten und hat gewonnen. Und war dann eben Alterspräsident und die standen nicht auf und er hat das kann man auf YouTube nachgucken, er grinst dann nur so und sagt dann so, naja, von ihnen hatte ich auch nichts anderes erwartet. In seiner jovialen, weisen, der ist tatsächlich ein weiser Mann da, Art. Und hat so einen totalen Humor dabei. Und da dachte ich mir, als ich das gesehen habe, ich möchte zu diesen Jubiläen ein Theaterstück machen mit Texten von Stefan Heim, weil er so viel Richtiges gesagt hat über die Probleme, mit denen wir uns jetzt noch rumschlagen müssen. Und er wird der sein, den sie vergessen werden. Und das war auch so. Es hat niemand groß sich um Stefan Heim gekümmert bei diesen Jubiläen. Jetzt kam aber eben diese beknackte Pandemie und ich hatte so ein unglaublich ambitioniertes Textcollagenprojekt vor. Ich hatte auch extra einen bestimmten Ort ausgesucht, wo die Premiere sein sollte, in Frankfurt oder am Platz der Deutschen Einheit 1, dort im dortigen Theater, der Eröffnung der Kleist-Festspiele. Naja, auf jeden Fall kam die Pandemie dann und ich war mit meiner Familie dann in Österreich auf dem Land. Ich konnte diese Textcollagen nicht machen, weil ich mich um zwei Kinder auch zu kümmern hatte und so, hatte aber meine kleine Akustikgitarre dabei und hatte diesen Gedichtband von Inge Heim bekommen kurz vorher und habe auf einmal unterm dem Baum da im Frühling bei meinem Vater im Garten angefangen, so Melodien zu erfinden. Und auf einmal ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, dass das ein Zusammenführen ist von meinen zwei großen Leidenschaften, Literatur, auch Schauspiel und Musik. Und dass ich da ein totales Händchen für habe, hatte ich vorher nicht so...
Auf jeden Fall. Entschuldigung, dass ich noch unterbreche. Nee, weil ich habe das... Du warst ja, ich sag mal... Du bist natürlich immer mit deinem Hauptberuf, wenn ich das so sagen darf, als Schauspieler beschäftigt. Du warst ja musikalisch ein bisschen verstummt zwischendurch. Ja. Und ich habe mich wahnsinnig über dieses Album gefreut, weil ich das auch gar nicht, vielleicht diese Gedichte nicht kannte von Stefan Heim. Ich muss ja dazu sagen, ich bin eh nicht so vertraut mit dem Werk von Stefan Heim. Ich kenne ihn vor allen Dingen als diesen älteren Dichter, der auf dieser bedeutenden Demonstration am Alexanderplatz eben gesprochen hat, als es noch in der Bürgerrechtsbewegung der DDR,
genau, 4. November.
Diese Hoffnung auf eine andere DDR gab, als noch gar nicht die, eigentlich war aus heutiger Sicht, denkt man, klar, gab es eine Wiedervereinigung, aber damals war es nicht klar. Man wusste ja auch nicht, werden die Alliierten zustimmen und so. Und
es gab den runden Tisch, es wurde eine Verfassung ausgearbeitet. Also es gab
Genau. Und der Titel des Albums und des Gedichtbands vom Aufstoßen der Fenster bezieht sich ja auch auf einen Ausspruch von dieser Rede von Stefan Heim dort. Ja. Es ist, als habe jemand die Fenster aufgestoßen. Aber jetzt kommt die Drehung noch. Ihr habt euch ja, oder dieser Gedichtband und eure Texte, das sind ja Werke des ganz jungen Stefan Heim, des die eigentlich, glaube ich, dann auch erst da 2013
genau,
das erste
zu seinem 100. Geburtstag wurden die. Also er hat über 300 Gedichte geschrieben in seinen sehr jungen Jahren. Er ist wegen eines Gedichtes aus Chemnitz, also erst vom Gymnasium geflogen, weil die SA ihn auf dem Kieker hatte, und ist dann nach Berlin geflohen und über die Kischbrüder in die Tschechoslowakei dann weitergeflohen und dann in die USA und ist dort dann tatsächlich Bestsellerautor geworden und hat da wirklich also einen richtigen Bestseller geschrieben als amerikanischer Schriftsteller auf Englisch und ist dann mit der amerikanischen Armee als Offizier im Zweiten Weltkrieg 45 zurückgekommen oder 44 und war Propagandaoffizier stationiert in Luxemburg und hat Flugblätter geschrieben, die hinter die feindlichen Linien, also zu den Deutschen, abgeworfen wurden. Ist dann wieder in die USA gegangen, hat dann noch zwei Bestseller geschrieben in den USA und ist dann im Zuge der McCarthy-Verfolgung der Kommunisten über die Tschechoslowakei in die DDR und hat gesagt, so, und jetzt reicht's, in diesem Land bleibe ich jetzt, weil ich habe jetzt schon dreimal die Länder gewechselt. Hier bleibe ich jetzt so lange, bis es besser wird, wird auch verboten dann, veröffentlicht aber seine Bücher bei Bertelsmann in Westdeutschland und die kommen als Bückware, wie man so schön sagt in der DDR, alle dahin und hatten einen unglaublichen Einfluss auf die Gesellschaft. Egal, aber die Gedichte sind natürlich die Gedichte eines Teenagers auf der Flucht, aber mit den Sehnsüchten eines Teenagers. Da geht es, oder auch eines Anfang 20-Jährigen, da geht es auch um Liebe und wie wird die Welt mal werden, wie wird das Leben mal werden, und das fand ich war so gerührt von den Gedichten und hat auch das Gefühl, dass man eben die Geschichte des Lebens Stefan Heims im 20. Jahrhundert absurderweise anhand dieser Gedichte erzählen kann. Und das gibt ist jetzt kein klarer roter Faden, aber es gibt tatsächlich eine Linearität, der man folgen kann. Und wenn wir die Abende, wir spielen auch immer noch damit öfter, wenn wir das aufführen, kann man klar irgendwie die Geschichte des 20. Jahrhunderts und das Leben Stefan Heims verfolgen.
Ich habe den roten Faden wahrgenommen, auf jeden Fall. Und wie war es denn für dich so als nicht mehr ganz junger Mensch, die Gedichte eines so jungen Menschen zu vertonen? Ja. Es ist ja irgendwie ganz interessant, weil eigentlich denkt manche Gedichte, ihr habt euch ja dann so eigentlich so kontrapunktisch für sehr ruhige Musik in den meisten Fällen. Ja. Es gibt ein, zwei Ausnahmen entschieden. Man hätte das ja aber auch total rockig vertonen können, genau. weil ich denke mal so, wenn Stefan Heim vielleicht so in den 1980er Jahren jung gewesen wäre, vielleicht wäre er auch in einer Rockband gewesen oder so.
Vielleicht,
und
ja.
Wie war das?
Erstmal war es klar, dass das Pop-Texte sein können, weil Pop eben von den Sehnsüchten junger Menschen handelt. Dann gab es für mich diese klare USA-Beziehung von Stefan Heim, die er auch in der DDR weitergeführt hat. Er hat nach wie vor meistens auf Englisch geschrieben und dann selbst wieder ins Deutsche zurückübersetzt. Mhm. Also er war immer ein amerikanischer Literat, den Great American Novel immer wieder geschrieben quasi. Und darum habe ich für mich dann Vorbilder gesucht im amerikanischen Pop und bin für mich dann auf Tom Petty gestoßen und hatte das Gefühl, Tom Petty hat eine ähnliche Haltung, das hört sich jetzt sehr absurd an, aber es ist so, der singt auch quasi über die Perspektiven, Träume und Sehnsüchte von sehr jungen Menschen, auch schon als älterer Mann, also auch mit Mitte 40, und das war für mich, hatte ich das Gefühl, dass da war der Spirit, den ich versucht habe, auch in die Lieder reinzubringen. Das hört man jetzt natürlich nicht auf den ersten Blick, aber für mich ist da sehr viel Tom Petty drin.
Sehr interessant, ich wäre da jetzt nicht drauf gekommen.
Ja.
Hast du einen Lieblings-Tom Petty-Song für die Reflektor-Playlist?
Ich habe so viele Lieblings-Tom Petty-Songs. Warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. American Girl ist vor allem für Reflektor-Hörer vielleicht sehr interessant, weil die Strokes da 1:1 einfach das Intro geklaut haben für Last Night. Das ist wirklich absurd. Sogar mit dem beginnenden Basslauf. Und dass da noch nie jemand groß drüber gesprochen hat, hat mich immer fasziniert. American Girl Kann ich sehr empfehlen. Ich kann alles von Tom Petty empfehlen, aber das kann man in die Playlist reintun. Naja, genau. Und dann war eben aber diese Pandemie. Ich habe diese Lieder alle alleine geschrieben und dann habe ich aber meine Freund, wie auch immer, die gegenderte Mehrzahl kriege ich jetzt gerade nicht hin, Daniel und Clara Deutschmann eingeladen, also Daniel Mohrheit, mit dem ich eh schon lange Musik mache, und Clara Deutschmann, und die sind dann in das Dorf meiner Eltern, in mein Heimatdorf in Österreich gekommen, und wir haben in einem Stall 3 Wochen lang geprobt, weil man da kurz mal reisen durfte. Und dann haben wir
immer diese Lücken, die man da genutzt hat.
Und dann haben wir im örtlichen Gasthaus die Premiere quasi gemacht, im Garten. Das war sehr schön. Und dann sind die alle nochmal nach Deutschland, beide. Und dann war wieder eine Lücke, und dann wollte ich es in dem Stall aufnehmen, und Andreas Spechtel sollte es nur mischen. Und dann hat Andreas aber auch, weil er nichts zu tun hat in der Pandemie, angefangen, bei seiner Mutter im Garten im Burgenland in so einem kleinen Verschlag da sich ein Studio zu bauen. Und dann meinte er, kommt doch einfach zu uns nach Deutsch-Jahrendorf, dann machen wir die Platte hier. Und dann sind wir nach Deutsch-Jahrendorf gefahren und waren dann 2 Wochen in Deutsch-Jahrendorf. Das ist tatsächlich die östlichste deutschsprachige Gemeinde des deutschsprachigen Raumes quasi. Das grenzt direkt an Ungarn und an die Slowakei. Also mit dem Fahrrad ist man in 10 Minuten in Bratislava. Und da haben wir dann in diesem kleinen Verschlag diese Platte aufgenommen. Genau. Und
ja, schön geworden. Und 19 Songs, wie der Stein des Anstoßes von Stefan Heims Gedicht, dieses Gedicht Exportgeschäft, mit dem so viel Ärger
das
oder weshalb er so drangsaliert wurde und eigentlich auch ins Exil getrieben. Das
aber ist nicht drauf. Das ist vor allem auch nicht drauf, weil Stefan Heim selber auch gesagt hat, dass das Penela-Lyrik ist und nicht gut.
Okay.
Damit wollte ich ihm den Gefallen tun, ihn damit nicht weiter zu quälen im Jenseits.
Wir machen jetzt einen großen Sprung. Wir kommen nämlich zu dem Beginn deiner, nicht Schauspielerkarriere, vielleicht auch ein bisschen, deiner popmusikalischen Karriere. Auch geht mit Schauspiel zusammen, ja. Also Anfang des Jahrtausends war dein Gesicht in der ganzen Republik noch bekannter, als es jetzt ist. Zunächst hattest du 1999 in dem Kassenschlager-Kinofilm Sonnenallee den Sympathieträger Wuschel gespielt und dann im Jahr 2000 in der Verfilmung von Benjamin Leberts Erfolgsroman Crazy eben jenen Benjamin Lebert in der Hauptrolle. Das war dann ein totaler Durchbruch mit Crazy, 1,5 Millionen Kinobesucher. Beide Filme hatten schon mit Musik zu tun, also Sonnenallee ja ganz stark, da geht es ja immer um diese Westplatten und die Rolling Stones Platte.
Excel on Main Street.
Ja.
Genau. Und die retten mir das Leben. Ich werde von einem Grenzwächter angeschossen und die Kugel steckt in dem Doppelalbum, weißen Doppelalbum war.
Ach, so war's,
überlebe
ich. Und du hast dich auch in beiden Filmen schon musikalisch beteiligt. In Sonnenallee hast du mit anderen, mit dem Song The Letter neu eingespielt. 60s-Klassiker, glaube ich, ne?
Genau, sind die Boxtops, Alex Chiltons erste Band, bevor er Big Star gegründet hat.
Und auch bei Crazy hast du Songs mitverfasst.
Ja.
Und auf jeden Fall so kurz nach dieser Zeit, so um die Jahrtausendwende, ich habe mir das jetzt alles nochmal vergegenwärtigt, wie denn das eigentlich war, weil wir kennen uns ja eigentlich auch schon fast seitdem.
Ja.
Da kam mein sehr guter Freund Thomas Köster.
Auch mein sehr guter Freund.
Genau, kam auf mich zu und meinte, ja, ich manage so eine Band hier mit Robert Stadlober. Und ich dachte nur so, aha. Thomas, seit wann bist du denn eigentlich Manager? Und why not? Und Thomas wohnte wie ich auf St. Pauli, ein paar Häuser weiter. Ich wohnte damals eben, ich glaube schon mit Rasmus, ja, in der Talstraße. Und dann erinnere ich mich so echt dunkel, dass du dann irgendwann mit deinem Bandkollegen David Winter bei uns in der Küche saß mit Thomas zusammen und schwupps war Rasmus auch schon Rasmus Engler.
Rasmus wurde dann, weil wir mussten unseren Schlagzeuger rauswerfen, weil der immer zwischendurch vergessen hat weiterzuspielen, weil er Weil er auf einer Jazzband-Tournee in Brasilien durch Kokain sein Gehirn verloren hat. Also oh Gott. Es geht ihm eigentlich ganz gut, aber er hatte so komische Aussätze. Das hat er auch immer offen zugegeben, dass er dann zwischendurch einfach nicht mehr weiß, was los ist, und dann wie so ein Reh im Scheinwerferlicht hielt er immer an zu spielen. Und genau, und dann haben wir da im Pudelclub gespielt. Da hat der aber noch mitgespielt, und da hatten wir aber dann keinen Bassisten.
Das war der erste Auftritt, den ich gesehen habe. Ja, genau.
Weil David Winter, der ist einfach nur ein Schauspielerfreund von mir gewesen, der konnte überhaupt gar kein Instrument. Und dann hat Rasmus dann vormittags, bin ich bei ihm dann in der Talstraße vorbei, in seinem kleinen Zimmerchen da hinten, habe ich auf Akustikgitarre ihm die paar Lieder gezeigt, die ich spielen wollte am Abend. Und er hat zu einem Ja gesagt, kann er Bass spielen, kein Problem. Dann hat er mich aber nochmal später angerufen, oder Thomas Köster angerufen, mein Manager, und gesagt, er kann doch nicht kommen, er hat eine Angina Pectoris. Und dann hat Thomas schon gesagt, das stimmt nicht, Rasmus, das ist Schwachsinn, du musst heute Abend kommen. Und dann ist er doch gekommen. Und dann haben wir das Konzert gespielt und dann haben wir die anderen zwei Leute rausgeschmissen, absurderweise. Und Rasmus hat ans Schlagzeug gewechselt, weil er mir an dem Abend erzählt hat, dass er vorher in einer Punkband namens Kurt Später Schlagzeug gespielt hätte. Und dann dachte ich, das ist doch super, dann spiel doch einfach Schlagzeug, dann kann ich diesen Schlagzeuger, der immer vergisst zu spielen, austauschen durch dich.
Ja.
Genau, und dann haben Rasmus und ich angefangen, zu zweit Musik zu machen. Und Thomas Köster, muss man sagen, kam überhaupt nur auf die Idee, mich zu managen, weil ich in einem Interview mit dem Jetzt-Magazin, damals das Jugendmagazin der Süddeutschen Zeitung, wo ich sogar auf dem Cover war, über Tokotronic gesprochen habe. Und dann
wirklich?
Ja, und dann meinte, ja, weil ich irgendwie gesagt habe, Tokotronic ist meine Lieblingsband oder sowas, stand dann da drin und hat der...
Das stimmt doch gar nicht, Lemonheads sind doch deine Lieblingsband.
Ja, meine deutsche Lieblingsband.
Ah, ja, okay.
Nein, ich glaube, ich habe die Geschichte erzählt, dass ich damals im Radio bei Fritz, bei Johnny Häusler, die Digitale ist besser, die Single oder das Lied das erste Mal gehört habe und immer verstanden habe, die Gitarre ist besser. Und ich hatte gerade angefangen, Gitarre zu spielen, und darum war ich sofort verliebt und habe in der Schule immer, die Gitarre ist besser, für mich gesungen. Genau, und das habe ich, glaube ich, in diesem Artikel da erzählt, und dann hat Thomas irgendwie meine Telefonnummer rausgekriegt und meinte, er müsse sich unbedingt mit mir treffen, wann ich denn mal in Hamburg bin. Dann war ich zufälligerweise irgendwann in Hamburg und habe ihn da hat dann noch bei Carsten Janke gearbeitet, da getroffen und fand ihn...
Genau, Thomas, für die Hörerinnen und Hörer, ja, von Reflektor, Thomas ist eigentlich Booker.
Genau.
Kein Manager,
nein.
Booker, und er ist auch heute noch Booker.
Er ist auch kein Manager mehr. Booker. Wir haben uns auch managementmäßig schnell wieder überworfen. Es war schon sehr absurd, und ich fand Thomas auch unglaublich windig damals ein bisschen. Ich glaube, er hat es auch absichtlich, er hat einen sehr abgründigen Humor. Ich glaube, er hat auch absichtlich so ein bisschen auf die Spitze getrieben und so einen Phil Spector-haften Wahnsinn dann irgendwie manchmal nach dem dritten Bier da so mit reingegeben, dass ich auch manchmal nicht so richtig wusste, wo es mit ihm hingeht. Aber er war eben mit vielen der Menschen, die ich so bewundert habe, irgendwie befreundet. Und das war natürlich ein Argument, weil er mir die Türen geöffnet hat in die Hamburger Musikwelt. Also ich konnte dann auf einmal Knaf Rellem kennenlernen. Das waren für mich alles so utopische Ideen. Oder als wir da im Pudel gespielt haben, war dann auf einmal Frank Spilker da und so. Und das war alles für mich ganz aufregend.
Ja, du warst ja sehr jung. Ich erinnere mich, wie wir irgendwann waren wir auch mal gemeinsam unterwegs, ich glaube vom Pudel zum Hafengeburtstag, und natürlich wurdest du, anders als ich, von ungefähr jedem dritten Menschen erkannt und angequatscht, und du wirktest auf mich grundsätzlich total angezündet, überspannt,
ja,
nervös, und ich dachte mir so, oh ja, vielleicht auch ganz schön anstrengend,
ja,
dieser Erfolg unter Einschluss von Gesichtserkennung in so jungen Jahren. Und wie erinnerst du dich an diese frühen Jahre als junger, super erfolgreicher Schauspieler mit musikalischen Ambitionen?
Tatsächlich eine durchgängige Überforderung, wenn ich es mir jetzt wieder in Erinnerung rufe. Also es war wirklich, ich habe das Gefühl, wenn ich mir jetzt mich daran erinnere, habe ich das Gefühl, ich bin immer zwei Schritte zu langsam für das, was gerade passiert. Und es ist auch so, dass ich im Nachhinein, ich möchte unserem Manager jetzt nichts vorwerfen, aber ich hätte gerne jemanden gehabt, der mir gesagt hätte, macht euch nicht so einen Stress, konzentriert euch mal ein bisschen, macht es mal in Ruhe, überlegt euch, was ihr wirklich machen, also Rasmus und mir, weil wir auch da in so Verwicklung reingeraten sind. Dann hatten wir auf einmal einen Verlagsdeal bei Daniel Lieberberg, der dann später der Chef von Universal war. Dann wurden wir auf einmal, ohne dass wir es so richtig wollten, nach Chicago geschickt, weil der zweite Keyboarder der Smashing Pumpkins unsere erste EP aufnehmen sollte. Und ich glaube, das wollte eigentlich auch nur unser Manager, weil er noch nie in Chicago war. Und dann saßen wir da auf einmal im Januar in Chicago, was echt nicht die beste Reisezeit ist für Chicago, kann ich niemandem empfehlen.
Ich erinnere mich, wie ich Rasmus weckte, als euer Flug,
ja,
ging.
Genau, wir haben
das gehen wir nicht ins Detail.
Genau. Aber ja, und dann habe ich gleichzeitig eben halt noch diese ganze Zeit, eben als ich in Chicago war, habe ich gleichzeitig den Bayerischen Filmpreis gewonnen und bin nicht hingefahren. Und daraufhin war Hans-Christian Schmidt, der Regisseur von Crazy, stinksauer. Und ich habe das damals, ich fand das einen totalen Indie-Move, aber es war totaler Blödsinn, weil diese Platte, die wir da aufgenommen haben, die war auch nichts und es wurde unglaublich viel Geld verbrannt. Dieser Typ Chris Holmes hat wahnsinnig viel Kohle von unserem damaligen Label Jive, Somba Jive bekommen für totalen Blödsinn. Also das war alles ein riesen Scam.
Ich glaube, ja, was mir, ich war ja immer so, ich
ja, habe das alles, ich am Spielfeldrand hast du
ich habe das ja alles beobachtet, ja. Weil ich eben super gut mit Thomas befreundet bin, weil ich super gut mit Rasmus befreundet bin. Wir lernten uns dann auch ein bisschen kennen und
ich habe dein Zimmer dann übernommen. In der WG.
Genau, in der Talstraße. Genau. Ne, das, also dieses, ich habe ja mit Rasmus dann dieses Buch Vorglühen gespielt und all dieses ist da natürlich auch so irgendwie diese Stimmung, die da damals war, ist da auch mit eingeflossen. Dieses schrottige WG in der Talstraße. interessant, dass du dich so mit deinem Erfolg dann doch für so etwas entschieden hast und hättest ja
aber
nach
genau
Attendorf
das
ziehen können.
Nee, aber genau das war tatsächlich, ja. Ich hatte in Berlin auch schon in so einer riesigen Schrottbude gewohnt und dann war ich mal in Barcelona und habe mich da verliebt und hatte dann ein Zimmer in Barcelona und wollte noch was in Deutschland haben und dafür war für mich diese WG in der Talstraße die naheliegendste Adresse. Da hat der Rasmus gewohnt. Es war einfach immer schön mit Rasmus, jeden Abend. Das war wirklich auch in Hamburg so faszinierend. Es spielte einfach, und das kannte ich aus Berlin nicht, es spielte jeden Abend irgendwo eine gute Band, weil natürlich durch diese Beatles-Vergangenheit alle Ami-Bands und alle britischen Bands zumindest in Hamburg spielen wollten. Mhm. Und ich bin wirklich wochenlang mit Rasmus jeden Abend auf irgendein Konzert gegangen. Und
das war alles so, der Raum, wo das stattfand, war anders in Berlin und ist glaube ich heute noch so in Hamburg, ist halt sehr eng durch dieses Kiez-Ding, der Kiez. Ja. In Berlin gibt es die Kiez und in Hamburg gibt es den Kiez, in Wien die Bezirke. Ja. Das ist glaube ich, dadurch entstand diese Intensität damals.
Aber das war auch der Grund, warum ich dann irgendwann wieder weg musste, weil mich das dann auch genervt hat, dass ich die gleichen Leute, die ich abends noch an der Bar getroffen habe, morgens wieder beim Supermarkt getroffen habe. Das hat mich auch überfordert.
Das kenne ich und ich kannte es ja als Hamburger nicht anders, aber es ist tatsächlich, wenn man es dann anders kennt, verunsichert es einen.
Ja.
Und ich hatte tatsächlich, du meintest so, ja, ihr hättet gerne mal Ruhe gehabt. Ich hatte auch so das Gefühl, dass das bei euch so war. Du hattest diesen super Erfolg als Schauspieler und wahrscheinlich ahnten auch alle so, das muss jetzt nicht immer so bleiben und alle wollten den Moment nutzen, hatte ich das Gefühl. Es gab bestimmt...
Außer mir selber, tatsächlich ist das Absurde. Außer, wirklich, und das ist
unser... Und Rasmus, glaube ich, auch nicht.
Rasmus auch sowieso nicht. Nein, wir beide waren tatsächlich, wir waren ja eben, weil ich ganz vorhin mal über Slackertum gesprochen habe, wir waren ja wirklich am Slackertum der 90er Jahre geschult.
Ja.
Wir hatten keine, also es war eine künstlerische Praxis, keine Ambitionen zu haben, weil uns das dann auch oft vorgeworfen wurde. Natürlich... Damals noch nicht so schlimm wie heute, aber auch da hätte man erwarten können, es gibt eine unglaublich professionelle Produktion, ich stehe da mit der mega cool ausgecheckten Band auf der Bühne. Wir sind ewig durch die Gegend geeiert auf Tournee und die Konzerte sind auseinandergefallen.
Ich habe das alles wahrgenommen und auch zu Beginn wahrgenommen, dass du da eine spezielle Idee hast, die jetzt und ich habe auch wahrgenommen, es gab halt Argwohn aus der Hamburger Musikszene so, weil das ist ja dieser Schauspieler und Kommerz und dann auch so dieses, der ist ja jung und so, auch diese Arroganz, die man irgendwie aus Hamburg. Andererseits gab es dann die Bedürfnisse von kommerziellen Firmen. Ihr hattet bestimmt viele Angebote von Plattenfirmen. Ich denke mal, das war ja vor der Digitalkrise, kurz davor. Und ihr seid dann zu Rough Trade gegangen, bestimmt, weil ihr eben nicht zu der Mega-Kommerzfirma wollte, war dann aber bei Jive, was so,
das
war doch irgendwie die Kommerzabteilung.
Das sollte ein Witz sein eigentlich, aber den hat niemand verstanden.
Kurt
Thielen, der Chef eben, der war sehr auf unserer Seite und wir konnten uns aussuchen, ob wir unter Somba oder Jive veröffentlichen wollen. Ja. Und das war tatsächlich ein Thomas Köster-Witz, weil der das witzig fand, dass wir auf dem Label sind, wo R. Kelly und Britney Spears veröffentlichen. Ich fand's von Anfang an nicht so richtig witzig, weil ich nämlich schon im Gegensatz zu unserem Manager vorausahnen konnte, dass diesen Witz niemand versteht und die dann
ich habe ihn auch nicht verstanden.
Siehst du? Danke, Thomas.
Und
nein, aber es sind sehr viele Prozesse im Hintergrund abgelaufen, die haben Rasmus und ich gar nicht mitgekriegt. Ich weiß bis heute nicht so genau, wie das hat wirklich der Manager gemacht. Ich bin immer noch in einem Vertragsdeal, mittlerweile bei Universal, weil die Firma von Daniel Lieberberg 35 Mal verkauft wurde und dann da gelandet ist. Niemand von denen spricht da mit mir. Ich weiß auch gar nicht, was ich für Verpflichtungen habe. Ich weiß nur, dass ich kein Geld von der GEMA kriege deswegen. Und ich habe keinen Vertrag. Ich weiß auch, ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich überhaupt einen unterschrieben habe. Es kann auch sein, dass mein Manager den unterschrieben hat, aber auch der hat den nicht mehr.
Ich prüfe das mal nachher für dich, du hast ja deine Unterlagen dabei. Ne?
Ja, genau, das ist auf jeden Fall, das war, weil wir gerade darüber gesprochen haben, es war für mich maximal überfordernd, weil ich hatte ja zu dem ganzen Kladderadatsch auch noch meine Filmkarriere am Hacken, wo auch permanent Leute von mir irgendwas erwartet haben. Und eigentlich wollte ich wirklich nur vom Pudel auf den Hafengeburtstag laufen mit dir und Rasmus und meine Ruhe haben und einfach 19, 20 Jahre alt sein und so in den Tag hinein stolpern. Und das ging dann tatsächlich erst wirklich richtig gut in Barcelona, weil da, und dann in Hamburg irgendwie auch. Das ist nämlich auch die Arroganz, ja, die gab's in Hamburg, aber gleichzeitig waren auch wahnsinnig viele Leute unglaublich offen mir gegenüber. Mhm. Also ich bin gleich am Anfang dann bei Thees Uhlmann auf einer Gartenparty in seiner alten Wohnung da, wo er eben ehrlich mit dem Garten hinten raus gewohnt hat, wo er noch diesen Hund
in der Otzenstraße
hatte, in der Otzenstraße gelandet, genau, und habe Markus und Reimer vom Grand Hotel Van Cleef und von Ketka, bevor es Ketka noch gab, kennengelernt. Die waren auch total offen und freundlich mir gegenüber. Ich fand das schon alles, ich kann mich noch erinnern, es gab einen ganz absurden Abend im Molotow bei irgendeinem Konzert und da kam ein Typ von irgendeiner Boulevardzeitschrift, das Goldene Blatt oder so, und meinte zu mir, ey Stadlober, mach mal was Krasses. Und der Gitarrist von Concord, von der Band Concord, hat diesen Typ am Schlawittchen gepackt, die Treppe hochgezogen, in Arsch getreten und meinte, du verpiss dich hier, wir wollen dich hier nie wieder sehen. Und da dachte ich echt so, wow, so wie ein berühmter Hamburger Rapper gerade singt, du bist zu Hause angekommen. Hatte ich da echt das Gefühl, ich dachte, das ist, hier möchte ich sein.
Und es war ja eigentlich klar, was die Plattenfirma wollte. Die wollte natürlich
ganz viel Geld verdienen.
Genau, und das wahrscheinlich, dass du solche Musik machst, so vom Schlage echt, sage ich mal so, also so ein gemachtes Produkt, das vortäuscht, authentisch zu sein. Mhm. Und aber das habt ihr ja nicht gemacht. Ihr habt, es geht ja schon mit der Sprache los, ihr habt englischsprachige Musik gemacht, obwohl damals, glaube ich, eigentlich schon klar war, wenn man...
Die erfolgreichste Band war gerade echt und ich hätte wahrscheinlich sehr gut eine Kopie da. Es gab ja genug Kopien auch davon. Also andere Teenie-Bands, die auf Deutsch gesungen haben, es hätten auch Leute erwartet, dass ich das mache. Genau, nee, aber für uns war das immer klar. Also unsere erste Platte heißt ja auch The Lonely Knorf Machine, weil sie eigentlich...
Ein schöner Titel.
Zuerst hatten wir sie, wollten wir The Lonely Copy Machine nennen und sind dann irgendwann auf das Wort Knorf, für uns eine freie Übersetzung des Wortes Knauf, gestoßen und haben dann aber diese Maschine auch erfunden. Also die gab's dann, also die ist auch auf dem Cover zu sehen und so. Genau, das waren alles so Sachen. Wir haben dann eben nach dieser Chicago-Erfahrung, haben wir das uns dann nochmal angehört und beschlossen, das ist so scheiße, das werden wir nicht veröffentlichen. Und da wir aber, bevor wir in Chicago waren, schon eine Single oder eine EP aufgenommen hatten mit Kurt Ebelhäuser von Blackmail, sind wir dann einfach nochmal ins Studio und dann hat uns die Plattenfirma freundlicherweise nochmal 20.000 Mark für Kurt gegeben und haben dann 3 Wochen da in den Blue Noise Studios in Troisdorf aufgenommen. Ich weiß noch, Kurt ist jeden Abend nach Hause gefahren, weil, ihr könnt nicht bei mir schlafen, das sieht so scheiße aus, da könnt ihr, das geht nicht, dann nee, ihr müsst im Studio pennen. Und hatten wir so eine komische U-förmige Couch, auf der man sich so einrollen konnte und die Studiotür, die man aushängen konnte, die haben wir dann immer rausgehängt und uns draufgelegt. Und am nächsten Morgen kam dann immer der großartige, leider schon verstorbene Guido Lukas und kam immer rein und meinte so, na Jungs, braucht ihr mal einen Indianer-Kaffee? Und sein Indianer-Kaffee war seine Spezialmischung an Kaffee, der hat eigentlich nicht so gut geschmeckt, aber er war sehr stolz darauf, weil er da irgendwie noch Kakao mit reingemischt hat. Und genau, und dann haben wir da halt diese Platte zu zweit aufgenommen, weil unser Bassist David Winter ja eben nicht Bass spielen konnte. Dann hatten wir den halt rausgeschmissen auch vorher, weil wir davor bei Rock im Park und Rocker am Ring gespielt haben, weil wir ja eben bei Daniel Lieberberg im Verlag waren und Rock im Park war noch ganz okay und bei Rock am Ring war das erste, das war noch ganz okay und bei Rock im Park hat David dann seinen Verstärker ausgemacht und wild Rockstar-Posen vorne gemacht und dann war für mich klar, das geht nicht mehr, das war unglaublich, obwohl Matthias Exler von der Band Union Youth, vorher Jonas, die du ja mal gesigned hast, da warst du, glaube ich, der Manager auch, oder?
Nee, ich war nie Manager, ich habe mit Arne Zank ein Album, das erste Album produziert bei uns im Tokotronic Proberaum und das zweite Album habe ich dann zusammen mit Christian Meves im Soundgarden gemacht.
Ah, ja.
Das war aber noch die Band Jonas. Und genau. Danach.
Da gab es dann Union News, die sind auch zum Major gegangen und so. Aber auf jeden Fall, Matthias kam dann an und fand es richtig gut, was wir da gemacht haben. Und er fand es richtig gut, als David nicht mehr mitgespielt hatte. Also nur Rasmus und ich. Und dann war irgendwie klar, dann müssen wir den Bassisten irgendwie loswerden. Auf Platte haben wir dann aber doch gedacht, wir brauchen doch wieder einen Bass.
Dann kam Kai in die Band, oder?
Ja, aber wir haben jetzt noch selber den Bass eingespielt, also Rasmus größtenteils. Und dann haben wir Kai gefragt. Dann haben wir, der damals bei der Hamburger Band Blobkanal spielte. Und genau, dann hat Kai bei uns mitgespielt und dann hat unser Manager und Booker uns hunderte von Konzerten gebucht. Wir waren wirklich 2 Jahre lang oder 1,5 Jahre lang permanent unterwegs. Und ja, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, da haben wir auch Gagen bekommen, aber ich kann mich nicht dran erinnern, dass die jemals bei uns irgendwie angekommen sind. Ich weiß nur, dass wir, Olli Schulz war damals dann unser Tourbusfahrer und der hat auch dann Merch gemacht. Da war er noch nicht der Olli Schulz, sondern er war einfach ein Kumpel von uns. Olli Schulz habe ich kennengelernt in der Tanzhalle St. Pauli bei irgendeinem Konzert und dann kam Olli an und meinte mir so, guten Tag, ich bin Oliver Schulz, was machen Sie hier? Dann meinte ich so, ja, ich bin in Hamburg. Ah, das trifft's ja ganz gut, dann lass uns doch mal kennenlernen. Genau, und dann habe ich, bevor ich noch in die Talstraße gezogen bin, bei Olli in seiner Wohnung einen Sommer lang pennen können irgendwie.
Der wohnte ja auch in der Talstraße.
Genau, der wohnte über dem Wissenschaftsdöner, wie Rasmus ihn immer genannt hat.
Weil der Typ so wie so ein Wissenschaftler aussah.
Ja, genau. Und da habe ich dann, ging es halt los mit den Touren und Olli brauchte irgendwie Kohle und hat dann uns gefahren. Und er hat, glaube ich, wirklich ab und zu mal Geld gekriegt. Und dann weißt du, es sind so absurde Sachen passiert. Irgendwann habe ich Olli unterstellt, er hätte unsere Merch-Kohle geklaut. Und dann habe ich irgendwann in der Talstraße in der Küche unter so einem Stapel Konkretzeitungen einen Umschlag mit über 1000 Mark gefunden, den wir da irgendwie verloren hatten. Also genau, aber ich weiß ehrlich gesagt wirklich nicht, wo das richtige Geld, weil wir haben dann schon noch große Konzerte, also große, aber halt so normale Indie, 300, 400 Leute waren dann da gespielt. Es muss irgendwo gelandet sein. Auf jeden Fall nicht bei uns, Rasmus und ich hatten irgendwie nicht so richtig viel davon. Aber vielleicht hat's Daniel Lieberberg bekommen.
Wir klären das alles.
Wir klären das alles. Nein, das ist alles kein Groll, das ist alles verjährt. Ich finde das eher so spannend. Ich gucke mir das jetzt so selber an und denke mir, was war das für ein unglaublicher Irrsinn. Es war wirklich total. Und wir haben dann auch so Sachen gemacht, wie zum Beispiel, wir haben bei Viva Interaktiv, haben wir ein Lied spielen sollen. Und sind dann dahin und hatten die geniale Idee.
Man muss den Hörerinnen und Hörern, die jünger sind, dazu sagen, Viva Aktiv war so Teenie-Sendung
auf Live-Sendung.
Genau, aber sie war live und dadurch war konnte man
Blödsinn machen. Ja, genau. Und wir haben nämlich dann beschlossen, unsere damals gerade frisch gechartete Single Green Trees einfach in halber Geschwindigkeit zu spielen und mit einem Flanger, den ich mir gekauft hatte. Ein Flanger ist so ein Geräusch, habe ich durch das ganze Lied laufen lassen. Es war unfassbar beschissen und wir haben uns aber währenddessen natürlich beömmelt vor Lachen, Rasmus und ich. Und dann haben wir danach ein Lied gespielt, was noch nicht veröffentlicht war. Das haben wir sehr gut gespielt. Und daraufhin hat uns unser Plattenfirmenchef dann ins Büro zitiert und uns gefragt, ob wir eigentlich einen Dachschaden haben. Solche Sachen haben wir immer wieder gemacht. Und ich dachte immer, dass man das sehen kann, aber die wenigsten haben es gesehen.
Also bei mir
die dachten, es wäre Unvermögen, aber es war
ja bei mir. Ja, bei mir war das so tatsächlich. Bei mir kamen, glaube ich, zwei Sachen zusammen. Also einerseits war ich damals so, das war so um die Jahrtausendwende, da hörte ich so ein bisschen, ich habe zwar ja immer bei Tokotronic gespielt, aber ich hörte so ein bisschen auf, mich für Gitarrenmusik zu interessieren. So, ich begann mich für elektronische Musik zu interessieren und war so ein bisschen gitarrenmüde. Und was ich heute nicht mehr bin. Aber auch eure Konzerte fand ich so, haben mich auch nicht so ganz überzeugt, weil vielleicht habt ihr gar nicht,
glaube ich.
Ich weiß gar nicht, ob ihr schlecht gespielt habt, aber das war irgendwie so ein komischer Vibe, weil man sah dann so Publikum, die dich als Schauspieler kannten.
Genau,
so,
es war irgendwie immer so komisch Celebrity, konfrontativ.
Ja. Deine Celebrity-Person interessant fanden, die deshalb da waren, die sich gar nicht für Musik
die diese Form Lemon von Musik auch gar nicht verstanden haben.
Und man merkte, das hat dich gestresst,
ja.
Rasmus wahrscheinlich auch und ja. Und deshalb konnte ich das nicht so genießen und die Stimmung war irgendwie für mich da komisch.
Das stimmt, die war auch meistens wirklich ziemlich doof.
Und jetzt habe ich mir die ganzen Platten nochmal, die 3 Alben, die es gibt, nochmal angehört. Und das ist ja irgendwie ganz herrlich so, weil es ist ja so, ich war nie wirklich Lemonheads-Fan.
Ja.
Gute Band, aber es gibt ja so Bands, die sind einem selber fremd. Aber was ihr auch wart, ihr wart ja auch totale Guided by Voices Fans. Deshalb habe ich halt hier für dich mein altes Guided by Voices T-Shirt angezogen.
Freut mich sehr, sehr gutes T-Shirt. Danke. Bei einer sehr guten Band. Steht dir auch sehr gut.
Danke. Und
mit denen haben wir auch mal live gespielt sogar. Wir haben, also Rasmus und ich haben mal Bob Pollard in Amsterdam interviewt. Das ist eine sehr lustige Geschichte. Im Podcast kann man sowas ja erzählen.
Bitte, unbedingt.
Ja, es war so, dass wir für die Intro damals ein Musikmagazin den Auftrag bekommen hatten, ein Interview mit Robert Pollard zu machen, weil bei der Intro gab es absurderweise, es gab ein paar Leute in der Musikwelt, die mir nicht so konfrontativ gegenüber waren, sondern die verstanden haben, was ich wollte. Einer davon war Linus Volkmann und der andere war Thomas Fenker, die damals Chefredakteure der Intro waren. Dann gab es noch auch bei der Spex Stefan Glitsch und Uwe Fiemann, die haben auch ungefähr verstanden, was bei mir los ist. Felix Scharlau würde ich auch noch gerne lobend erwähnen. Nein, auf jeden Fall sind wir dann halt für die Intro nach Amsterdam gefahren. Ich habe uns ein Hotelzimmer gebucht, Rasmus und mir mit Whirlpool, einfach so, weil es ging und weil ich damals wirklich auch Geld hatte oder zumindest für damalige Verhältnisse.
Also die Intro hat das nicht bezahlt.
Die Intro hat das Hotelzimmer nicht bezahlt. Es hat jetzt auch, glaube ich, nur 150 Mark gekostet für zwei Leute im Doppelzimmer. Das fand ich nicht so dramatisch, aber es hat er in Whirlpool. Wir fuhren dahin auf jeden Fall, waren dann mit Bob Pollard in der Kneipe ziemlich lange und er hat mir gesagt, I'm your drunk uncle from Dayton, Ohio. Und wir waren so, ja, großartig. Und haben das alles aufgenommen und dann haben wir auf dem Rückweg festgestellt, dass mit dem Diktaphon von Rasmus irgendwas nicht gestimmt hat. Und das ganze, der ganze Saufabend mit Bob Pollard, die ganzen tollen Sachen, die er erzählt hat, die waren einfach nicht drauf. Es war nichts drauf. Und wir sind zurückgefahren und haben dann im Zugrestaurant Rudi Carrell mit seinem Manager getroffen. Ohne Scheiß. Und haben uns da hingesetzt und damals waren die Zugrestaurants noch mehr Kneipen als heute. Und er hat uns eingeladen, mit ihm doch Bierchen zu trinken.
Wurde auch noch geraucht, oder?
Es wurde noch geraucht und er hat uns eingeladen, Bierchen zu trinken und ein paar Zigaretten zu rauchen.
Rudi Carrell.
Rudi Carrell hat uns, glaube ich, 5 oder 6 Bier ausgegeben zwischen, weiß ich nicht, Aachen und Hamburg. Also wir waren wirklich hackenstramm, als wir da ausgestiegen sind und haben vorher noch in einem Geistesblitz uns von Rudi Carrell die Kassette, auf der nichts drauf war, unterschreiben lassen. Und dann haben wir eine Collage für die Intro gemacht, wie Bob Pollard, er hat ja auch sehr viel in Collagen gearbeitet, wir haben einfach ein Bild gemacht, wo diese Kassette drauf war und ein paar andere Schnipsel, Fahrkarte und so. Und das war unser Artikel, den wir dann abgegeben haben. Aber wir hatten Bob Pollard am Abend unsere CD gegeben und gesagt, wenn er jemals nach Europa kommt, würden wir spielen. Und dann hat irgendwann ein paar Monate später unser Manager Thomas Köster mich angerufen, mit zitternder Stimme meinte, Bob Pollard hat mich gerade angerufen. Er möchte, dass ihr auf den Deutschlandkonzerten von Gallagher Voices die Vorband seid. Und das haben wir dann auch gemacht und es war ganz toll für uns, weil wir so große Fans waren und die Band war auch unglaublich zuvorkommend und respektvoll und fand es, glaube ich, sogar ganz gut, aber man muss sagen, Gallagher Voices sind selber sehr lofi, also das, die haben auch unseren Ansatz verstanden, da geht es nicht um Perfektion. Live sind sie tatsächlich ein bisschen wie The Who gerne wären, muss man sagen. Das ist eine sehr, sehr gute Liveband.
Ja, das verbindet uns ja. Wir waren ja wirklich auch als sehr junge Band mit Guided by Voices auf Tour. 95 oder 96. Ja. Es waren nur 4 Konzerte, aber
bei uns waren es auch nur 2 oder 3.
Die
aber es war großartig und was ich damit eigentlich sagen will, das Schreckliche ist, dass die ganzen Indie-Auskenner Deutschlands, die jetzt wahrscheinlich alle nur noch Ambient hören oder so, damals unglaublich sauer waren auf mich, richtig wütend. Also mir haben Leute Schläge angedroht, was das für eine Frechheit ist, dass ich, doofer Schauspieler, jetzt hier Vorband von Gallagher Voices machen
ich
darf.
Ich verstehe das.
Und es ist aber so, dass Bob Pollard gar nicht wusste, dass ich Schauspieler bin. Der hat unsere CD einfach und hat die gehört und sich überlegt, wer soll in Deutschland, that's the only German band I know, they sound alright, let's do it with them.
Ja, die Engstirnigkeit der deutschen Indie-Szene, die war schon
Verrückt.
Die war schon verrückt, zumal, ich weiß noch, wir waren eben so Anfang der 90er große Guided by Voices Fans, die Band, ich habe das bestimmt hier schon mal in der Reflektor erzählt, egal, entschuldigt die Doppelung, falls ihr das schon kennt, liebe Hörerinnen und Hörer, und wir dachten, das sind so schüchterne, in sich gekehrte Typen, so wie Bill Callahan von Smog, den wir, glaube ich, irgendwie schon mal gesehen hatten. Und dann kamen wir da eben in München an zum ersten Konzert und haben uns wirklich sehr gewundert, weil die hatten da schon aufgebaut und hatten da ihre riesigen Marshall-Verstärker, was wir jetzt nicht erwartet hatten. Eine Kiste Bier in der Mitte der Bühne und los geht's. Und es war ganz wichtig für uns, glaube ich, als Band mit diese 4 Konzerte, die wir mit denen hatten. Und
muss ich auch sagen, die spielen dann einfach auch 2-3 Stunden. Das geht, diese Guided by Voices Konzerte können ja ewig gehen. Die spielen dann einfach 35, 40 Lieder, weil sie es auch können, weil sie sehr, sehr viele Lieder haben. Also.
Ja, aber Guided by Voices ist, genau, man muss dran denken, wenn man eure Musik hört, so wie man auch an die Lemonheads denken muss, und ich finde aber, es ist jetzt überhaupt kein Plagiat oder so, es ist Gary. Und ihr singt, ihr sangt. Kurze Zwischenfrage, gibt es Gabri noch? Ihr habt euch nie offiziell aufgelöst.
Ja, nee, wir denken immer drüber nach, ob wir wollten halt mal, weil jetzt alle ja immer ihre ersten Alben spielen, hatten wir auch mal überlegt, ob wir das machen, im Pudel oder so. Genau, und dann wurde es aber, muss man jetzt sagen, von den anderen schon wieder so ambitioniert, dann hat Rasmus gleich Ideen gehabt, wo wir in Köln und in Berlin und sonst, und das, da, diese Selbstmusealisierung von jungen Menschen finde ich sehr schwierig, darum habe ich erstmal wieder mich nicht mehr in der WhatsApp-Gruppe gemeldet. Okay. Aber Rasmus, Kai, wenn ihr das hier hört, it's still on. We're gonna do it.
Also, ihr singt Englisch, das sagte ich ja schon. Und es gibt Titel wie The History of the Cheap, The Clay Army oder The Minor Appearance of a Broken-Hearted NATO Kid oder auch den sehr guten Sprach-Karlauer Cholesterin Mirror. und jetzt bei deiner Tucholsky-Platte oder auch der Heimplatte sind ja die Texte sehr, sehr wichtig.
Ja.
Welchen Stellenwert hatten die bei Gary damals?
Die hatten schon auch einen Stellenwert. Ich habe die schon auch ernst genommen. Also bei der ersten Platte haben Rasmus und ich ja noch quasi 50-50 aufgeteilt. Rasmus' Texte waren immer sehr kompliziert, aber eben auch dadurch ganz charmant, weil sie halt oft wirklich aus dem Deutschen in ein Englisch übersetzt worden sind und da auch die Satzstellung oft so blieb. Das kriegte was sehr Psychedelisches dadurch. Und bei mir, ich habe mich ja schon eher so, ich habe Pop auch immer als Zitate-Sammlung sowieso verstanden. So funktioniert für mich Pop, man wiederholt quasi mit anderem Gestus und mehr Energie oder anderer Energie das, was es schon mal gab. Und das, so habe ich auch immer Pop-Texte schreiben verstanden. Also ich habe immer sehr viel textlastige Sachen gerne gehört, aber in meiner Musik ging es mir schon eher darum, das frei assoziierbarer zu lassen. So. Und natürlich auch Witze zu machen. Also auf unserer Platte danach gibt es zum Beispiel ein Lied, If God invented the Imbus Popimbus, then where does he live now?
Das habe ich mir natürlich auch notiert. Das ist ein sehr, sehr guter Titel.
Genau, weil es halt, das hat eigentlich nur damit zu tun gehabt, dass man bei der Gitarre oft so einen kleinen Imbus-Schlüssel braucht, den man natürlich dann nie hat, wenn man irgendwas verstellen muss.
Imbus
Popimbus genannt, genau. Und aber natürlich ist es eine Metapher dafür. Ich meine, wenn Gott sowas erfinden kann, warum kann er nicht auch andere Dinge? Und darum geht's auch ein bisschen im Text. Also die Texte sind schon ernst gemeint mit einem Schalk im Auge.
Das Album, was wir eben sprachen, The Lonely Knopf Machine, das erschien 2001 und das dauerte dann 9 Jahre, bis 2010 euer zweites Album erschien mit dem auch tollen Titel übrigens, das dann nochmal zur Sprache und welche, One Last Hooray to the Lost Birds of Pompeii.
Ja.
Ich kann mir schon vorstellen, du hast natürlich einen Beruf als Schauspieler, was diese Pause begründet, aber
ich muss dazu sagen, ich habe da ein Musiklabel gegründet. Ich dachte, ich trete jetzt in die zweite Reihe. Das
stimmt,
ist der Grund.
Das war auch noch, das war glaube ich 2005.
Genau.
Mit deinem Freund Bernhard Kern.
Genau.
Der Plattenfirma Silu.
Genau,
Records.
Weil Bernhard war in Österreich mit einer Band namens Jugendstil auf einem Major und ich war eben auch auf einem Quasi-Major und wir haben gedacht, wir machen jetzt mal ein Label, wo wir alles richtig machen, damit es den Künstlerinnen und Künstlern da besser geht. Ist uns natürlich auch nicht vollständig gelungen, aber deswegen hatte ich dann irgendwie dann so ein bisschen aufgegeben, Musik zu machen. Ich habe dann bei Silo 2 EPs gemacht mit Bernhard zusammen unter dem Namen Escorial Grün.
Was ist das eigentlich? Ist das
ein Schnaps.
Ah ja.
Schnaps aus den 20er, 30er Jahren. So eine Art deutscher Absinth. Genau. Und da waren wir auch auf Tour sogar damit so ein bisschen. Aber das hat dann auch nicht, ging dann auch nicht so richtig weiter. Und dann sind wir aber, hat unser Manager irgendwann wieder angerufen, nachdem wir ihn eigentlich gefeuert hatten, Thomas Köster, 2007, ob wir mit der ziemlich famosen Band The Electric Soft Parade auf Tour gehen wollen würden. Und da meinte ich, aber uns gibt's ja eigentlich überhaupt gar nicht mehr. Mhm. Na doch, mach doch. Und dann haben wir Johanna Laute als Bassistin dazu geholt und dann sind wir wieder auf Tour gegangen und Astrid Noventa als Klavierspielerin.
Deine Frau.
Jetzt
darf
meine
ich das
Frau
sagen?
Ist, das darf man sagen. Wir sind mittlerweile verheiratet und haben Kinder. Aber ach Quatsch, davor ist ja noch was anderes passiert. Davor sind nämlich, das ist nämlich alles unter Ausschluss der Öffentlichkeit so, oder größtenteils. Wir waren auf einer Nightliner-Tournee mit der Band Jugendstil zusammen in Österreich, ich glaube im Jahr 2004 oder so. Und da hat Johanna schon angefangen mitzuspielen. Und das haben wir nur gemacht, weil die eben gesagt haben, sie buchen einen Nightliner. Und wir sind noch nie vorher Nightliner gefahren. Haben Rasmus und ich uns gedacht, dann können wir uns ja
das
vielleicht
wieder
zusammentun.
Das findet ihr verlockend.
Wir fanden das verlockend. Wir haben gestern wieder drüber geredet, gestern Abend. Das ist nichts, was ich nochmal machen wollen würde. Wir hatten so einen total durchgeknallten Fahrer, der hieß Peter. Der ist immer, und wir hatten den billigsten Nightliner von ganz Deutschland. Das ist der billigste Nightliner. Kannst du dir nicht vorstellen. Die anderen sind viel teurer. Und es war eigentlich nur ein umgebauter Linienbus mit so 12 aus Spanplatten zusammengezimmerten Kojen drin und damit sind wir halt irgendwie
klingt
durch
unbequem.
Österreich und Süddeutschland getourt. Es hat niemand, glaube ich, geschlafen, 2 Wochen lang. Ich erinnere mich dann so Sachen, dass ich nachts dann vorne hinging und auf einmal standen wir auf der Maximilianstraße in München und ich meinte zu Pepe, warum sind wir denn auf der Maximilianstraße? Hat mich noch nie angekickt, wollte ich mal kicken, wa? Aber alles natürlich auf unsere Dieselrechnung. Also es war eine katastrophale, lustige Tournee und da war Johanna dann eben neu in der Band und dann haben wir mit Johanna aber auch noch eine EP gemacht, weil wir damals verschwestert, verbrüdert waren mit einem Label aus Braunschweig, Omnidor Records und den Bands Die Gretenkinder und Chi und der Raketenhund. Und mit denen zusammen haben wir mit Chi, haben wir dann zusammen noch eine EP auch gemacht tatsächlich, die Johann Scherer aufgenommen hat, unsere Lieder.
In dessen
Studio wir jetzt sitzen, aber noch in einem ganz anderen Studio. Er konnte nachts irgendwie als Praktikant dort irgendwie umsonst aufnehmen oder vielleicht umsonst, war es gar nicht umsonst, ich weiß es nicht, vielleicht haben wir auch was bezahlt. Genau, wo ich auch meinen Verstärker bis heute jetzt noch bei Johann habe, weil ich ihn damals vergessen
habe. Ihr habt euch vorhin darüber unterhalten und dann, als du dann sagtest, ja, wir treffen uns bald mal, dann hole ich ihn ab, da wusste ich, das wird nie passieren. Von welcher Marke ist der Verstärker nochmal kurz?
Von der legendären Marke Koch.
Leute, spielt Koch-Verstärker.
Ja, genau. Naja, und auf jeden Fall, wo waren wir jetzt genau? Und dann haben wir wieder eine Platte gemacht. Das hat aber eben diese Tour mit Electric Soft Parade, da kam dann Astrid dazu und dann haben wir angefangen aufzunehmen mit Tobias Siebert im Jahr 2008, glaube ich schon. Dann kam mal wieder das Leben dazwischen, vor allem bei mir, muss man mal ganz ehrlich sagen. Und dann hat es nochmal ein Jahr gedauert, bis wir nochmal eine Session gemacht haben und dann war die Platte fertig, 2010. One Last Hooray for the Lost Spirits of Pompeii. Und dann hatten wir aber auf einmal so ein Momentum. Da hatten wir dann auch einen kleinen Hit mit Leave Me. Mhm. Und also vor allem in Österreich auch und dann waren auf den Touren auch wieder mehr Leute da. Ich war nicht mehr so ein Bravo-Star, sondern zumindest halbwegs ernsterer Schauspieler. Das heißt, die Leute kamen interessierter auch zu den Konzerten.
Da muss ich nochmal kurz dazwischen fragen.
Ja.
Kurze Schauspielfrage. Wie ist denn das von diesem krassen Teenage-Idol-Schauspieler in so eine ernsthaftere Karriere reinzukommen, ist das, also ich finde ja die Filme super beide. Ich habe die beide damals im Kino gesehen, Sonnenallee und Crazy. Aber trotzdem ist das nicht total anstrengend, dann in andere Kanäle zu kommen?
Ja, bin ich ja auch gar nicht so richtig gekommen erst. Das war, aber ich habe tatsächlich wie ich meine Musikkarriere begriffen habe, so ja meine Schauspielkarriere begriffen. Das Wort Karriere hatte in beiden keinen wirklichen Platz. Also ich habe immer eigentlich Dinge getan, die mir so über den Weg gelaufen sind, ohne wahnsinnig groß strategisch drüber nachzudenken. Und die ernsthaftere Seite meines Schaffens für mich war dann irgendwann tatsächlich auch ein bisschen der nachlassende Erfolg, der auch damit zu tun hatte, dass ich mich von einem anderen Manager überzeugen lassen hatte, statt einer Schauspielagentur mich von einem Anwalt vertreten zu lassen. Den Anwalt kennen auch alle, er heißt Christian Scherz. Das ist so ein berühmter Medienanwalt, der sehr, sehr streng ist. Und das hat dazu geführt, dass meine Engagements schlagartig stark nachgelassen haben. Und ich auch kein Geld mehr hatte. Das war ein bisschen unangenehm.
Wie steht ihr zueinander heute?
Ich glaube, er weiß gar nicht mehr, dass ich existiere, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht. Er hat mir auch in Immobilienrechtsfragen mal geholfen, weil ich aus einer Wohnung ausgezogen bin und da ein ziemliches Chaos hinterlassen habe. Und eigentlich ganz lange Geschichte. Ich war gar nicht schuld. Es waren andere Menschen schuld. Aber er ist eigentlich ein guter Anwalt, aber Anwälte sind keine Schauspielagenten. Auf jeden Fall gab es dann halt ein Tal in meinem Schaffen. Und da passierte es dann, dass der berühmte Politiker und Publizist Thomas Ebermann aus Hamburg sich bei mir meldete und fragte, ob ich mit ihm zum Erinnerungstag der Bücherverbrennung einen Abend machen möchte über den rumänischen Schriftsteller Mihail Sebastian, einen jüdischen Schriftsteller, der Tagebuch geschrieben hat während des Zweiten Weltkriegs, während der Shoah und dann kurz nach dem Sieg der Alliierten bei einem ganz blöden Autounfall auf der Straße, beim Straßeüberqueren umgekommen ist. Wie auch immer, wir haben diesen Abend zusammen gemacht, im Politbüro in Hamburg, und haben uns da sehr gut verstanden und kennen und lieben gelernt. Und dann habe ich in der sogenannten Vers- und Kaderschmiede von Thomas Ebermann mit ihm relativ viel Sachen gemacht. Da waren aber auch andere Leute dabei. Harry Rowohlt war viel dabei, Jacques Palminger, Frank Spilker, Knaff Rellem, Lisa Pollitt eben und so. Und also tolle Leute. Und da habe ich dann auf einmal für mich entdeckt, und ich hatte parallel dazu oder kurz davor auch mit Christoph Schlingensief relativ viel gearbeitet. Und diese zwei Sachen und der nachlassende Mainstream-Erfolg hat mir auf einmal gezeigt oder hat mich auf die Idee gebracht, dass ich diesen Beruf ja ähnlich, mit ähnlichem Spaß angehen könnte, wie das, was ich mit der Musik mache. Mhm. Diese ganzen Erwartungshaltungen, die muss ich überhaupt gar nicht erfüllen. Ich muss ja gar nicht das machen, was der Produzent von mir will. Ich kann auch sagen, nee, den Film möchte ich gar nicht machen. Oder nein, dieses Interview möchte ich anders geben. Oder ich ziehe jetzt nicht diese Klamotten an, die ihr da vom Sponsor bekommen habt. Und vor allem das Unfertige, was mich an Musik fasziniert, dieses Fluide, Brüchige, dass das auch auf einer Bühne total funktioniert und ganz anders funktioniert als das perfekte Fertige, was ich eigentlich so aus meiner Schauspielwelt kannte. Und das habe ich bei Christoph Schlingensief, aber eben auch in der Vers- und Kardaschenmiede gelernt und das total für mich entdeckt und damit eine Form, eine Bühnenperformance-Form gefunden habe, die relativ barrierefrei ist, weil man damit offen den Leuten gegenübertritt und sagt, wir erfahren hier gemeinsam einen Inhalt. Ich bin jetzt hier nicht der große Oberzampano und ihr müsst schön still zuhören, sondern wir erleben gemeinsam einen Abend, in dem wir Texte entdecken. Und habe mit Thomas dann relativ viele Sachen gemacht, unter anderem dann auch mit Andreas Spechtel und Christoph Schreuf zusammen einen Abend über Herbert Marcuses Eindimensionalen Menschen, der damals das Buch hat, das damals 50-jähriges Jubiläum. Christoph hat schrecklicherweise nicht hinbekommen, auch nur ein einziges Lied zu schreiben. Christoph ist leider mittlerweile verstorben, war für mich aber wirklich viel zu früh. Mhm. War für mich ein ganz wichtiger Mensch. Und Christoph war auch so jemand, mit so einem unglaublichen Enthusiasmus, sich für alles zu interessieren, alles zuzulassen, Pop-Begeisterung zu haben. Und das habe ich irgendwie geschafft, von diesen verschiedensten Menschen, mit denen ich zu tun hatte, das in meine Schauspielerei mit reinzubringen. Und auf einmal habe ich gemerkt, dass ich auch in der Filmbranche anders wahrgenommen werde, weil ich auf einmal, wie man heutzutage sagt, ein Alleinstellungsmerkmal, ein Unique Selling Point hatte. Mhm. Und dieser Unique Selling Point war, dass ich tatsächlich ich war. Also die Dinge, die mich wirklich ich habe nicht mehr versucht, an irgendeinem Schauspiel Klischee gerecht zu werden. Ich war jetzt genau das, was ich war. Ich interessierte mich für die Dinge, die ich interessant fand und habe die Dinge gemacht, die ich machen wollte. Und das ist bis heute so. Und es ist unglaublich, wie doof man ja selbst als junger Mensch, dass man das nicht checkt. Also dass man denkt, man müsste so Sachen machen, weil andere gesagt haben, das macht man halt so Manager oder so.
Ist doch gut, wenn man das irgendwann lernt. Was mich noch interessiert, diese ganzen verschiedenen Tätigkeiten, Arbeit in Musik machen, dann Plattenfirma machen, was ja auch irgendwie verrückt ist in Zeiten, wo
zu der Zeit wirklich, es war ganz schwer, es gab nur noch ein richtiges Presswerk in Tschechien, wo wir halt unsere Platten gepresst haben, und bei uns war es aber anfangs die Prämisse, wir machen nur Vinyl, was 2005 vollkommen durchgeknallt war, ehrlich gesagt. Also da gab es nur ein paar Freaks, die noch Platten überhaupt
hatten. Kam mir dann die Renaissance, ganz ähnlich wie Johann hier im Cloud Sill, der ja auch so in den Nullerjahren mit Vinyl angefangen hat. Aber was ich sagen wollte, diese ganzen verschiedenen Tätigkeitsfelder, dann in einer Band spielen, du sprichst auch viel Hörbücher ein und machst Theater, und verliert man da nicht die Übersicht? Oder befruchtet sich das gegenseitig?
Das befruchtet sich schon gegenseitig. Also passieren die Sachen auch eher nacheinander, weil das ist das, was ich aus diesem Wirbelsturm der frühen 2000er gelernt habe, dass man ab und zu Pausen braucht, dass die total wichtig sind, dass man nicht alles gleichzeitig machen kann. Ich mache schon viele verschiedene Sachen, aber es ist mittlerweile ein bisschen sortierter, auch natürlich einem geordneteren Familienleben geschuldet. Da geht es gar nicht mehr so, dass man irgendwie nachts sich mit dem Auto von München nach Kiel fahren lässt, weil man da dann wieder auf einem anderen Gig rumhampelt. Mhm. Aber es befruchtet sich tatsächlich alles, und ich sehe das mittlerweile als großes Gesamtdings. Also das ist halt mein Leben, und ich mache da halt verschiedene Sachen, die mich, also beim Label muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich bin kein guter Büroarbeiter gewesen, niemals.
Hätte mich jetzt auch gewundert, wäre so meine Frage, ja, gehst du war, da?
Ich habe mich 2-3 Jahre lang selbst betrogen und so getan, und ich bin auch dann wirklich immer so zu Bernhard nach Hause, weil da war unser Büro in seinem WG-Zimmer. Bin ich da immer dahin gewackelt, und dann haben wir da halt diese Sachen gemacht, die man dann so macht, Promos verschicken, zum dritten Mal bei der Intro anrufen und fragen, ob es vielleicht möglich wäre, dass sie doch noch ein Review reinbringen, und dann versuchen die Anzeigenpreise runterzudrücken und so, und dann versuchen Touren zu buchen und so. Das haben wir alles gemacht, wir haben ja 360 Grad schon gemacht, bevor das die anderen gemacht haben. Aber ich hatte dann schon nach ein paar Jahren keinen Bock mehr. Aber jetzt momentan habe ich so ein bisschen, gerade bin ich ein bisschen überfordert in den nächsten Wochen, weil ich bereite noch gleichzeitig einen Film vor, spiele Konzerte, drehe gleichzeitig aber noch so eine andere Serie und muss jetzt immer so hin und her pendeln und zwischendurch eben noch die Konzerte spielen, oder will das auch. Mhm. Und das ist sehr schwierig auch für meine Familie, weil dann bin ich irgendwie 2-3 Tage zu Hause, dann bin ich wieder 4 Tage weg und so. Also ich freue mich
Das erfordert, das erfordert ja auch Konstanz. Also ich merke das auch, genau. Weil es ist ja auch so krass. Super Kinder werden ja so schnell groß und ich habe auch überhaupt keine Lust, das zu verpassen.
Genau.
Und
aber deswegen hat man natürlich, früher war es halt so, wenn ich nach 3-4 Tagen Tour nach Hause kam, habe ich erstmal 2 Tage ins Bett gelegt.
Das geht ja
das
leider
geht
nicht
gar
mehr.
Nicht mehr. Und ich habe mir gestern Abend auch gedacht, ich so dann schlafen gegangen und dachte ich so, boah, ey, früher wärst du nach den 3 Tagen, die du jetzt unterwegs warst, einfach 2 Tage Pizza bestellen und im Bett liegen bleiben. Und jetzt fahre ich aber nach Wien, weil ich morgen eine Probe für den nächsten Film habe, abends noch einen Regisseur treffe, für noch ein anderes Projekt und dann fliege ich am Dienstag wieder zurück nach Hamburg, um meinen Bus hier abzuholen, um nach Berlin zu fahren, da am Radio aufzutreten und dann übermorgen, dann am Tag danach, am Mittwoch in Berlin, die Tour weiterzufahren und dann fahre ich noch 5 Tage auf Tour, dann drehe ich wieder, dann geht's wieder mit der Tour weiter. Also es ist ein bisschen Ballerballer.
Das klingt
gerade
so, als solltest du das nicht auf Dauer so betreiben.
Nein.
Ich meine, das kommt ja noch dazu, du bist ja jünger als ich. 10 Jahre oder so, gute 10 Jahre, aber man wird ja auch nicht jünger. Also das merke ich so nach diesen Tourneen. Ja. Früher habe ich viel zu viel Alkohol getrunken und so und trotzdem ging es irgendwie und jetzt trinke ich gar nicht mehr oder kaum und trotzdem ist man tierisch erledigt.
Das kenne ich aber auch. Und, das kenne ich auch, wenn man mal nicht trinkt. Also der Effekt ist ähnlich bei mir leider. Ich bin trotzdem genauso im Arsch, wenn ich nicht trinke. Deswegen trinke ich mittlerweile wieder ganz gerne manchmal, wenn ich auf Tour bin, weil man eben ja zu Hause auch die ganzen Verantwortungen hat und halt diese freien Abende, wo es egal ist, ob man jetzt um 1 oder um 3 ins Bett geht, die gehen auf Tour ja schon eher als zu Hause. Weil zu Hause ist um 3 ins Bett gehen einfach, das ist so eine Selbstdemontage, dass alles zu spät ist, weil meine jüngste Tochter steht um 6 Uhr auf und 3 Stunden Schlaf sind für alle Menschen zu wenig.
Stehen die auch so unterschiedlich auf, deine Kinder?
Ja, die Große schläft gerne am liebsten bis um 10 und die Kleine ist um 6 am
Start.
Mir
kommt das sehr bekannt vor. Das ist
ganz schön nervig.
Das ist geil. Nochmal der Vollständigkeit halber. Das dritte Gary-Album erschien vor 12 Jahren, im Jahr 2012. Ja, Gott, wieder ein kryptischer Titel, diesmal im Imperativ. Hey Turtle, stop running. Es gab Wechsel am Bass. Johanna verließ die Band und Daniel Moheit, den wir eben auch schon kennengelernt haben, durch die Zusammenarbeit mit
Bei Heim hat er gespielt, aber er spielt jetzt auch bei Tucholsky live bei mir Akkordeon. Er ist nämlich eigentlich studierter Akkordeonist. Und warum bei Heim vor allem Akkordeon vorkommt, hat auch was damit zu tun, dass ich Daniel zwingen wollte, aus seinem Studium was zu machen. Weil er hat eigentlich nach dem Studium keinen Bock mehr auf Akkordeon, aber er hat es abgeschlossen.
Und das ist ein schönes Instrument.
Total schönes Instrument, aber ich kann auch verstehen, wenn man 4 Jahre lang studiert hat, dass man einfach dann keine Lust mehr drauf hat. Aber ich habe ihn jetzt im hohen Alter von, ich weiß nicht, wie alt Daniel jetzt ist, 45 oder so, dazu gezwungen, wieder damit zu beginnen. Und er hat jetzt mittlerweile spielt er sogar bei Etta Scollo Akkordeon in der Band und so und hat sich wieder angefreundet mit seinem Instrument. Aber der hat eben auf Hey Turtle Stop Running Bass gespielt und war mit uns auch dann ganz viel auf Tournee.
Ja, ich habe das ging damals total an mir vorbei, das Album, warum auch immer.
Nicht nur an dir, leider.
Ich finde es aber musikalisch, wenn man das jetzt wieder hört, man kann es ja hören, ich werde hier mal in die Spotify-Playlist den Titel Love is Love geben. Das ist schöne Popmusik. Das ganze Album ist so, ich glaube, man würde es als Twee-Pop bezeichnen können. Und und Love is Love zum Beispiel, sehr schön. Finde ich sehr schön. Sehr schönes Gitarrensolo. Das ist nur 9 Sekunden lang.
Ja.
Alle Gitarrensoli sollten 9 Sekunden lang sein. auf dem Cover eine gezeichnete Schildkröte. Das ist... Aber es war jetzt erstmal für längere Zeit.
Naja, die Schildkröte kündigt es ja schon an. Wir haben ein anderes Verständnis von Zeitabläufen als der Rest der Welt.
Ja.
Es ist tatsächlich, muss man leider auch sagen, auch ökonomischen Gründen geschuldet, dass wir jetzt nicht mehr so viele Platten gemacht haben, weil es einfach eigentlich nur Geld kostet, diese Art von Musik zu machen und mit 4-5 Leuten durch die Gegend zu fahren. Das rentiert sich gar nicht. Und wir haben auch alle in der Band, außer Daniel, haben mittlerweile Kind, Erasmus hat auch kein Kind, aber viele Leute, die damals, und am Ende hat er dann auch Philipp Pampuch von Cleese E. Schlagzeug gespielt, der ist auch Vater. Und das macht es dann einfach total kompliziert zu sagen, wir fahren jetzt 3 Wochen auf Tour und am Ende stehen wir mit 0 Euro da. So. Und das ist halt oft so. Das wissen, glaube ich, die meisten Leute da draußen, die Musik machen selber. Aber die MusikhörerInnen wissen es oft nicht.
Ja.
Dass diese ganze Spotifyisierung, die natürlich total aufregend und schön ist, manchmal aber unfassbare Nachteile hat und dass man sich das einfach sehr schwer, sogar als gut beschäftigter Schauspieler, sehr lange überlegen muss, ob sich das lohnt, nochmal irgendwie 1000 Vinyl zu pressen, von denen man dann nur 700 verkauft und mit dem Bus durch die Gegend zu gurken. Und jeden Tag Chili sin Carne zu essen.
Du Aber du bist ja jetzt auf Tournee, wie du eben erzählt hast.
Ja, aber eben alleine oder halt nur mit Daniel, das geht dann wieder. Das ist auch tatsächlich auch, muss man auch sagen.
Sind auch andere Orte, ne?
Es sind oft andere Orte, es ist ein bisschen aus diesem Indie-Ding raus. Es sind auch Literaturhäuser und so, die haben natürlich dann Subventionen anderer Art, da kann man auch ein bisschen mehr Geld verlangen, aber reich wird man damit jetzt auch nicht. Mhm. Aber zumindest kann man zu Hause ein bisschen Geld mitbringen, im Gegensatz zu früher, wo man meistens noch was reintun musste dann.
Ja, ich verstehe das gut. Und genau, die Tourneedaten findet ihr Hörerinnen und Hörer natürlich hier auch in unsere Shownotes. Du hast gesagt, ich weiß nicht, ob du es verraten willst oder nicht, du hast gesagt, ein Film ist in Planung. Kannst du darüber schon reden oder ist das noch?
Doch, da kann man drüber reden. Ja, ich fange schon in 3 Wochen an zu arbeiten daran. Und zwar spiele ich einen Clown, einen Straßenclown. Es ist eine wahre Geschichte, eine ziemlich tragische Geschichte. Es geht um einen Mann und eine Frau, die lernen sich kennen. Er ist Clown, sie abgelehnte Schauspielerin, kommt gerade von der Schauspielschulaufnahmeprüfung, wird nicht genommen und verliebt sich. Sie bekommen Kinder, sie heiraten, dann wird sie irgendwann Klinik-Clown, er nicht, weil er ist eher ein sogenannter Weiß-Clown. Er möchte das ernsthaft betreiben, sieht sich als Künstler. Und nach einem Auftritt dieser Klinik, von so einem Clowns-Auftritt, kriegt sie einen Anruf, dass ein schwerer Unfall stattgefunden hat in der Nähe ihres Hauses. Und das war der Unfall, bei dem ihre beiden Kinder und ihr Mann, den ich da spielen werde, umgekommen sind. Und sie versucht dann irgendwie danach ihr Leben wieder auf die Reihe zu kriegen. Und es ist ein sehr achronologisch erzählter Film, der mit diesem unglaublichen Lebenseinschnitt irgendwie umgeht. Und diese Frau, die das erlebt hat, die gibt es wirklich und die hat auch ein Buch darüber geschrieben und ist mittlerweile Trauerberaterin. Und genau, und wir verfilmen quasi ihr Leben. Und Valerie Pachner spielt sie und ich spiele eben den Heli, ihren Ehemann, den Clown.
Wer ist der Regisseur?
Adrian Greuginger. Der hat gerade den Deutschen Filmpreis für den Fuchs bekommen. Das ist ein junger Mann aus Salzburg. Genau, und ich muss jetzt halt total viel so Clowns-Zeugs lernen. Es ist sehr kompliziert, weil der Heli war ein recht guter Clown. Ich scheitere immer noch am Jonglieren so ein bisschen, aber ich habe auch so, das Ganze spielt Ende der 90er, Anfang der 2000er. Ich habe jetzt wieder angefangen, Inline zu skaten, weil ich da Clowns-Acts mit Inline-Skates mache und das macht mir absurd viel Spaß. Es sieht natürlich total bescheuert aus, aber es ist ein sehr schönes Sportgerät. Genau, und muss halt irgendwie auch so Pantomime-Sachen machen und so. Also ist für mich sehr herausfordernd gerade. Vor allem, weil ich das jetzt irgendwie so zwischendrin auf Tour dann irgendwie versuche, im Backstage zu jonglieren.
Bitte bau das Jonglieren nicht in deine musikalischen...
Nein.
Und jetzt letzte Frage, bisschen stumpfe Frage, aber ich muss sie stellen. Ja. Du hast dich jetzt mit Heim auseinandergesetzt, musikalisch, mit Kurt Tucholsky. Gibt es weitere Literatinnen oder Literaten, die bereit sind, von dir vertont zu werden?
Ja, ob sie bereit sind, das wird sich zeigen, aber ich habe noch ein bisschen was vor. Ja, ich werde im Dezember in der Deutschen Exilbibliothek bei der Wiederveröffentlichung in Frankfurt am Main lesen und hoffe, dass ich da auf einige Dinge stoße, von denen ich noch nichts weiß. Ich überlege, ob ich eine Platte mache mit vergessenen, verbotenen Texten, die ich vielleicht auch noch gar nicht kenne. Das und dann habe ich überlegt, das haben zwar schon viele andere gemacht, aber mich reizt es ein bisschen, dann noch was anderes rauszuholen, wäre Heinrich Heine. Da habe ich das Gefühl, dass man da noch einen anderen Zugang finden kann, als das viele so vor mir gemacht haben. Nicht, dass es schlecht war, aber genau.
Es ist ja auch auf jeden Fall, da freue ich mich sehr drauf, ja. Weil das ist natürlich auch, ich finde, genauso wie Tucholsky und jemand wie Heine sowieso, das ist ja auch überhaupt, ist doch egal, ob das viele gemacht haben.
Absolut, genau, eben. Das ist ja das Schöne daran, dass das im Pop immer noch so ein bisschen komisch ist, aber am Theater ist es vollkommen normal. Hamlet wird an 44 Häusern gleichzeitig gespielt. Also Lucio Battisti hat eine tolle Heine-Platte gemacht. Ich krieg's vielleicht auch hin.
Ich bin sehr gespannt. Ja. Lieber Robert, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, danke auch. War sehr schön hier.
So, ihr Lieben, das war mein Gespräch mit Robert Stadlober. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Links zu den Platten, Filmen und Konzerten von Robert findet ihr in den Shownotes. Dort gibt es auch einen Link zum Club Reflektor, meinen Mitgliederbereich. Ich schicke einen riesigen Dank an alle, die mich jetzt bereits unterstützen. Ich liebe alle Reflektorhörer, aber ihr im Club seid die allerbesten. Danke
Euer Jan Müller.
Reflektor, der Musikpodcast mit Jan Müller. Eine Produktion von Clouds Hill. Sounddesign Jona Scherer und Sebastian Muxi Muxfeld. Neue Folgen gibt es jeden Freitag. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie euren Freundinnen und Freunden weiterempfehlt und den Podcast abonniert. Folgt Reflektor gern auf reflektor-podcast.
Wollen wir nicht alle ein bisschen selbstbewusster sein? Ich glaube, Selbstbewusstsein ist wirklich eines der schönsten Dinge, die man verspüren kann. Oder? Über genau dieses Thema habe ich hier in meinem Podcast D-Spot mit Faye Montana gesprochen. Ich bin Stefanie Giesinger und ich würde mich extrem freuen, wenn ihr mal rüberkommt und in meinen Podcast reinhört. Bis gleich.